Ich bin da in dem Geschäft am Samstag gestanden und ein paar Wochen später war ich dann schon in Mailand. Ja, das hat schon ganz jung begonnen. Also es hat sogar mit den ersten Turnschuhen begonnen, wo ich meinen Eltern für Monate auf die Nerven gegangen bin. Ich war ja 20, 21 und bin davor die 3 Jahre davor in einer Militärakademie verbracht. Das musst du mal vorstellen. Und dann habe ich einfach mal lange Haare gehabt und bin, weiß nicht, ich bin Bangkok die Levi's-Kampagne geschossen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Südstern Connect. Mein Name ist Verena Duriger und das ist unser nächster Gast. Stefan Siegel ist ein echter Selfmade-Man. Während des Wirtschaftsstudiums jobbt er in einem Bekleidungsgeschäft und wird als Model entdeckt. Er läuft für Gucci, Prada, Calvin Klein und andere Marken und taucht ein in die PR-Welt. Nach Abschluss des Studiums steigt er in die Finanzwelt der Fashion-Industrie ein und arbeitet bei einer internationalen Bank. 2008 gründet er Not Just a Label, eine Plattform für Mode junger Kreativer und Designer. Nicht sein einziges Baby. Seit kurzem launcht er Iron, das Pendant für Cowboy-Kultur, das Menschen vernetzt. Hoi Stefan.
Grüß dich.
Stefan, mir kannst du gleich dazu sagen, man hört da so ein leichtes Keulen unten auf dem Boden. Ich glaube, man sieht nichts. Vielleicht live für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was hören wir denn da so leicht schmatzen im Moment?
Das ist mein eigenes Wildtier. Ich habe meinen Hund mitgenommen und der ist mittlerweile prominenter als ich. Also der ist bei jeder Sache dabei.
Wir werden da noch ein bisschen über den Ranger reden. Stefan, kannst du auf Anhieb wissen, was 2024 im Fashion-Bereich trendet?
Ja, das Kartenhaus ist gerade zusammengefallen. Also ich weiß nicht, wie viel heuer trenden wird, aber ja, das Modeschloss, das während Covid gebaut worden ist, das ist jetzt gerade zusammengefallen in den letzten 4 Wochen. Und ich glaube, es gibt kein großes Modeunternehmen, was nicht mehr als oder weniger als 60% Aktienwert verloren hat. Also es ist schwierig gerade, aber es ist Zeit für was Neues.
Wie ordnest du das hin oder warum ist das Kartenhaus zusammengebrochen? Du hast das jetzt mit Covid in Zusammenhang gebracht.
Ja, weil einfach diese Revolution, die Mode gebraucht hat, dass man praktisch von physischem Retail auf Online-Retail komplett umspringt, war speziell für die Luxusmarken extrem lukrativ. Also während Covid wurden einfach mehr Leute eingestellt, mehr Ware gekauft, mehr Projekte gestartet und da gab es während Covid Firmenbewertungen weit über 20 Milliarden Euro und ein paar von denen gibt es seit ein paar Wochen nicht mehr. Von dem her ist jetzt einfach so ein Reality-Check eingezogen.
Du sagst, es ist sogar gut oder Zeit für etwas Neues. Was kann das Neue sein? Was kann uns da erwarten?
Ja, es ist immer gut, wenn man so einen Refresh hat. Also ich glaube, dass wir wieder mehr ins Physische gehen, also Events und Community Building, ein bisschen weiter weg von Tech. Also ich glaube, dass wir jetzt langsam an so einem Zenit angelangt sind, inwiefern Telefone und diese Geräte unser Leben bestimmen. Und ich glaube, ja, dass da jetzt so eine riesige Ohrfeige in die andere Richtung bald geben wird.
Ganz ein interessanter Ansatz, Stefan, oder? Weil auf der einen Seite hört man ja, es wird noch mehr Tech, wie du sagst, kommen und auf der anderen Seite irgendwie der Wunsch auch wieder zu mehr untereinander und sich in die Augen schauen, als in irgendein Gerät schauen, oder? Ich habe dich ja aus einem bestimmten Grund gefragt mit der Modewelt, was ist denn deine Beziehung zur Mode?
Boah, das hat, glaube ich, ganz früh begonnen und ich finde es allem lustig, weil die Frage wird allem in Südtirol gestellt, als ob die Südtiroler eigentlich nichts mit Mode zu tun haben. Und dann gehe ich auf den Berg und ich sehe jede neue Jacke von jeder Outdoor-Marke, die es auf der Welt gibt, die sieht man in Südtirol dann ziemlich schnell am Berg oben. Also ich glaube, dass man in Südtirol sehr, sehr modeaffin aufwächst. Und dann natürlich haben wir ja vor unseren Türen wird 40% des Luxusmarktes, also alles, was an Luxus in der Mode verkauft wird, 40% davon stammt aus dem Triveneter im Sinne von der Manufaktur. Also da kann man schon sagen, wir werden mit der Mode eigentlich geboren hier.
Also in Norditalien ein großes Thema, aber für dich auch schon als junger Bub oder als Teenager, dass dir nicht egal war, was du anziehst?
Ja, das hat schon ganz jung begonnen. Also es hat sogar mit den ersten Turnschuhen begonnen, wo ich glaube wegen wegen ein paar Nike-Schuhe meinen Eltern für Monate auf die Nerven gegangen bin. Und dann lustigerweise, ich glaube, irgendwie zu Glück habe ich meine Teenagerjahre in einer Militärschule in Venedig verbracht. Also da haben wir eigentlich eine Uniform getragen. Und deswegen hat es dieses Problem dann eigentlich nicht gegeben, aber trotzdem haben wir wunderschöne Uniformen getragen. Ich weiß nicht, was jetzt genau da der ausschlagende Punkt war, aber mein erstes Eintauchen in die Modeindustrie war in Wien. Da hat es damals einen Studentenjob gegeben, wo man eigentlich jeden Samstag hat man in irgendeinem Büro oder einem Geschäft gearbeitet und hat man da wahrscheinlich die teuerste Herrenboutique in Wien ausgesucht. Und ja, und das fand ich damals einfach spannend.
Und es ist ja nicht nur beim Klamottenverkaufen geblieben. Du hast das während deines Studiums gemacht. Du hast etwas sehr Bodenständiges studiert. Du hast mir erzählt, eigentlich ist die Idee zum Studium auf der Weg im Zug nach Wien gekommen. Also es war jetzt nicht so von langer Hand geplant. Du hast Wirtschaft studiert und eben nebenbei gejobbt. Und es hat nicht lange gedauert, dass der Stefan vom Pullover-Verkaufen selber irgendwie nur mit der Mode in ganz starken Berührung kam. Bist du dann entdeckt worden? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das war, ich bin da in dem Geschäft am Samstag gestanden und da sind halt ein paar Leute reingekommen, die haben gesagt, hey, hättest du nicht Lust, in einem Musikvideo mitzumachen? Und und dann war ich genau eine Woche später auf so einem riesigen Set und habe dann halt natürlich andere Schauspieler und Models kennengelernt und die haben dann gesagt, na, eigentlich musst du eine Agentur haben und das funktioniert so und so und die haben mich dann mitgenommen und und ein paar Wochen später war ich dann schon in Mailand. Also das ist dann ziemlich schnell gegangen.
Du hast dich da, glaube ich, voll oder der Ranger finde ich gerade gefallen an unseren Techniker da hinten.
Ja. Ranger, komm hier.
Komm mal. Matthias, der mag die.
Ja, der riecht meine
Hunde, oder?
Ja.
Du hast ja die total da innen geschmissen in das und einfach in die Welt dann während dem Studium. Das Studium hat, glaube ich, gemisst dann ein bisschen einfach verzögert da vonstatten gehen, weil du schon richtig drin warst. Was war so das mit das Verrückteste, was in der Zeit erlebt hast?
Also ich war ja 20, 21 und in davor die 3 Jahre davor in einer Militärakademie verbracht, das musst du mal vorstellen. Und dann habe ich einfach mal lange Haare gehabt und bin in Bangkok die Levi's-Kampagne geschossen. Und und als 21er allein durch Bangkok zu reisen, und das war damals noch, wo man eigentlich sonst keine Ausländer wirklich auf den Straßen gesehen hat, das war schon spannend.
Magst du Uniformen noch heute als Kleidungsstücke?
Ich finde, dass wir uns wahrscheinlich von Uniformen zu weit distanziert haben. Also ich bin allem fasziniert, es gibt ja solche Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die jetzt durch künstliche Intelligenz auch wieder gefärbt werden. Und man kann sich da praktisch so Szenen von vor 100 Jahren anschauen. Und da sieht man schon halt, dass durch die Bank eine Art von sozialer Uniform eigentlich besser für uns wäre als das, was wir jetzt haben. Also ich lebe in LA, also diese Kardashian-Uniform, die kann uns auf jeden Fall gespart bleiben.
Ja, die im Moment auch nur knapper und knapper wird, hat man so den Eindruck, oder? 6 Jahre, glaube ich, warst du in der Modewelt ganz stark unterwegs, eben als Model. Bist auf aller Kontinente gekommen mit deiner Arbeit, war sicher mega toll, die ganzen Gelegenheiten zu haben, und nichtsdestotrotz ist noch ein Punkt gekommen, wo du dir gesagt hast, ich will jetzt seriös werden, oder?
Das war dann im 5. Studienjahrgang, und dann haben, glaube ich, alle meine Kollegen, die zugleich mit mir angefangen haben, haben das Studium eigentlich schon fertig gehabt, und dann kam einfach der Druck von zu Hause auch, dass jetzt wäre es an der Zeit, das Studium fertig zu machen, und ich habe dann, glaube ich, das waren damals 22 Prüfungen in 2 Semester geschrieben, also absoluter Rekord. Aber ich wollte das Studium einfach zu Ende führen. Und und dann bin ich noch einmal nach Australien für die Sydney Fashion Week und war dann noch einen Monat in Melbourne. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich irgendwie, das hat sich dann komisch angefühlt. Und ich dachte, ich habe einen Master in Finance und und ich sitze in Melbourne und warte in einem Casting, dass jemand entscheidet, ob ich in irgendeinem Magazin sein werde. Und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt ist Zeit, ein bisschen erwachsener zu werden.
Und erwachsen werden hat bedeutet, dass du bei einer Schweizer Bank anheuerst. Ich habe in einem anderen Beitrag über dich gehört, du hast dann innerhalb von einem Monat unglaubliche 23 Jobangebote gekriegt und das hat dein Selbstbewusstsein sehr stark gepusht, hast du erzählt. Jetzt versuche ich mir trotzdem die vorzustellen. 6 Jahre oder so in der bunten, kreativen, aufregenden Welt unterwegs, danach Einstieg in die Bank. Wie ist das mit dem gegangen?
Ja, also von Wien nach Zürich war das irgendwie ein lustiger Einstieg, weil der Chef, der mich damals angeheuert hat, war einer der bekannten Schweizer Olympiamedaillengewinner im Segeln. Und ich habe ja während der Militärschule war ich im italienischen Segelteam und deswegen haben wir uns da gut verstanden. Und ich glaube, das war ein guter Einstieg, dass ich da nicht komplett ins kalte oder in die kalte Bankerwelt hineinrutsche. Und dann bin ich eigentlich nur 2 Jahre in Zürich geblieben und das ist mir dann ziemlich schnell langweilig geworden. Also ich habe mir einfach gedacht, mit 25 sollte man nicht mit einem Rotwein in Küsnacht am See sitzen. Und das ist etwas, was ich mit 75 machen kann. Und und dann war eben dieser Boom in der Investmentbanking-Zeit und durch das, dass ich mehrere Sprachen gesprochen habe und halt so viel Lebenserfahrung schon mit 25 hatte, gab es dann einfach irrsinnig viele Jobangebote, ja.
Und dann ist London gekommen, oder? Also hast du gesagt, das mit dem Rotwein am See, das verschiebst du noch ein bisschen. Was war dann der Schritt nach London? Was war da dein...
Ja, das Angebot kam von Mary Lynch und speziell die Investmentbanking-Gruppe. Die war damals halt das ist die Nummer 1 Bank, wo jeder arbeiten wollte. Und die hatte eben ein Angebot von denen. Und und habe das dann angenommen. Und wie ich mich von Zürich verabschieden wollte, hatte ich dann einen ziemlich schweren Autounfall auch mit einem sehr alten Auto aus den 70er Jahren, was wahrscheinlich mir das Leben gerettet hat. Und dann bin ich lustigerweise in London diesen Job angetreten und habe das Ganze dann nicht mehr so ernst genommen. Da habe ich dann gedacht, okay, ich muss was Tiefgründigeres machen und irgendwas, was die Welt verändert und nicht, ich habe mich auf einmal nicht mehr als Banker gesehen.
Der Unfall hat wahrscheinlich dazu beigetragen, oder? Vielleicht war der Weg am Anfang noch ein bisschen anders weitergegangen. Wie kannst du das rückblickend beschreiben? Was ist da passiert? Also du sagst, das Auto hat dir wahrscheinlich das Leben gerettet. Schaut man dann auf sich und fragt sich, wer bin ich eigentlich? Oder wo will ich eigentlich hin? Oder ist das, was ich mache, schon irgendwie das, was ich will?
Nein, ich glaube, es ist sowas, was ich habe so empfunden, dass... so wie ich aufgewachsen bin, ist halt mein Selbstbewusstsein immer gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und dann, ich glaube, halt durch auch diese Bestätigung durchs Modeln und dass man da dauernd im Mittelpunkt ist. Und ich habe dann als DJ gearbeitet und so weiter. Ich war da halt immer auf, das war einfach so ein Werdegang, der einfach eine mega lange Party war. Und da ist eigentlich nie was passiert. Und ich glaube, was dann passiert ist, ist auch, dass der Schritt nach London und dann natürlich zur besten Bank und ich habe da so ein Bombengehalt angeboten bekommen. Ich meine, ich war 26. Das Auto, das ich gefahren bin, war ein Porsche 911 aus den 70er Jahren. Also ich habe mir damals, mein erstes Auto war ein goldener Oldtimer. Also da bin ich halt schon auf Wolke 7 geschwebt und ich habe immer gesagt, von Zürich nach Südtirol in einem Porsche zu fahren, war so meine eigene James-Bond-Geschichte. Und ich glaube, vielleicht habe ich da einfach ein Watschen gebraucht. Und ein guter Freund aus Wien, der Künstler ist, der hat dann irgendwann gesagt, jetzt hörst du endlich auf, ein Arschloch zu sein. Und das war dann so, wahrscheinlich, was ich gebraucht habe.
Wie war noch der Stefan noch die Jahre der Party oder die Jahre, wo was eine einzige Party war? Was war da so der erste andere Punkt an dir?
Was sich geändert hat? Das große Problem war, dass ein Auto hat mich mit voller Geschwindigkeit von der rechten Seite erfasst und ich habe das Auto nicht gesehen und ich habe dann für monatelang habe ich meinen eigenen Augen nicht getraut oder speziell Objekte von der rechten Seite, die habe ich oft nicht gesehen oder bin erschrocken, wenn auf einmal auch eine Person von der Straße rechts rübergekommen ist und das nagt dann an dir. Also du musst dann ein Selbstvertrauen praktisch wieder von null aufbauen und ich glaube, das war das Schwierigste.
Jetzt wird sich jeder da draußen fragen, der vielleicht selber einmal mit nicht so einem super Selbstvertrauen gesegnet ist. Wie hast du das geschafft? etwas, was so unverrückbar bei dir allem war, dann hast du es verloren einmal. Und wie hast du es geschafft, dass du das wieder gekannt hast, die zurückgewinnen?
Ja, aber ich sehe das nicht so, dass man aus dieser Position auch schnell wieder rauskommen muss. Man denkt dann einfach anders. Und ich glaube, ich habe das dann kurz gebraucht, weil ich bin, ja, das Jobangebot von Merrill Lynch, das war, ich bin im Jänner, habe ich bei denen angefangen und in diesen Banken wird dann im Juni ein Bonus ausbezahlt für das ganze Jahr. Und das Angebot, das ich bekommen habe, das war einfach, du fängst im Januar an, du kriegst einen Bonus fürs ganze Jahr, dann haben sie immer noch extra Bargeld auf den Tisch gelegt, damit ich dort überhaupt unterschreibe. Und dann bin ich im zweiten Monat, haben sie mir einen Kurs an der Princeton University bezahlt, dann bin ich nochmal einen Monat im Februar. Ich meine, das war alles so, ja, wie im Traumland, also dass die Leute so interessiert sind. Und ich habe dann praktisch 2 Monate nach dem Unfall angefangen und ich habe das Ganze dann als das, was es eigentlich ist, wahrgenommen. Das heißt, es war einfach eine Maschine, die halt Leute zu sich hereinholt und auch diese Verträge mit den Optionen und mit den Boni. Und das ist eine Welt, wo, wenn du mal dich an das gewöhnst, da kommst du dann bis 50, 60 nicht mehr raus. Und ich habe das dann als solches auch wahrgenommen. Und sonst wäre ich wahrscheinlich noch ein Banker heutzutage, glaube ich.
Kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, Stefan, aber ist ganz bestimmt das so. Was hat es bei dir dann aber dazu beigetragen, dass du gesagt hast, ich komme da jetzt echt raus? Also ich bin noch nicht so in dem Zug drin, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Du hast ja eine große Idee gehabt, die du noch einfach angegangen bist. Wie war das mit Nudges, der Label?
Ja, ich meine, das hat angefangen, dass ich in, ich kann mich erinnern, ich war dann bei Merrill Lynch in New York und dann sind wir draufgekommen, dass die Bank sogar ihre eigene Hymne hat. Und dann waren halt diese ganzen Alumni von Harvard und Stanford neben mir und die haben diese Hymne alle gekannt. Und dann habe ich gedacht, seid ihr alle deppert. Also, und dann war ich halt der nach dem Arbeiten, ich war immer genau eine Minute danach schon draußen und habe dann schon meine dreckigen Jeans mitgehabt und Sneakers und dann war ich halt in der Lower East Side mit Künstlerfreunden unterwegs, die ich auch durch das Model noch kannte. Und deswegen habe ich halt immer diese Parallele gesucht, also die zwei Welten, Business und das Kreative. Und dann irgendwann sind wir halt dann immer diese kleinen Geschäfte da in Lower East Side durchgegangen, wo halt diese jungen Designer verkauft haben und ich habe mir dann immer gedacht, wieso gibt es da eigentlich keinen Online-Store oder eine Webseite, wo man diese Designer alle findet.
Du hast dir das gedacht und 2008 hast du das praktisch in die Welt gebracht. Was braucht es denn, Stefan, vom ich denk mir das und das braucht es dann wirklich zu sagen, ich schreibe einen Businessplan und die macht das einfach?
Ja, das ist... Das ist so hart. Also ich glaube, die Leute können sich das gar nicht vorstellen, wie viele Momente man da hat, wo man sich denkt, ach, das mache ich nächsten Montag, das mache ich nächsten Monat oder das ist jetzt zu viel oder speziell, wenn Sachen dann schon mal stehen, also auch wenn der Businessplan dann da ist. Da wird man jeden Tag 10-mal gedemütigt und muss halt wieder aufstehen und weitermachen. Und wenn man dann zurückblickt, auch wenn man sagt, wie hat die Situation vor 24 Stunden ausgeschaut oder vor einem Monat, dann merkt man, ja, ist das Gleiche wie wenn man auf den Berg geht. Wenn man nicht da und runter schaut und dann so vielleicht jede 15 Minuten oder jede 30 Minuten mal sich umdreht, dann merkt man, hey, ich bin jetzt eigentlich einen halben Berg schon raufgerannt. Und dann merkt man, dass es funktioniert. Und wenn, für mich ist das halt, das ist dann wieder so eine Bestätigung, das gibt da dann halt ein Selbstbewusstsein und das geht dann immer weiter und weiter und ja, es ist dann ein bisschen wie eine Sucht, weil es geht dann immer schneller, immer interessantere Leute um dich herum, immer mehr Aufmerksamkeit und so in die Richtung geht es dann.
Über 50.000 Designer und Kreative oder versammelst du auf der Plattform. Gibt es welche, die richtig bekannt geworden sind durch das? Können wir da ein paar nennen, die man vielleicht kennt?
Ja, das sind einige dabei. Ich meine, ich weiß nicht, ob die jetzt die Massen die kennen, aber die sind halt in diesem Nischenbereich vom Luxus, also für Leute, die wirklich, denen Gucci und Louis Vuitton zu langweilig ist, also und dann noch einen Bereich weiter rauf wollen, für die ist dann schon Begriff. Und was interessant ist, wir haben jetzt gerade ein Mädel aus London und interviewt, die war bei uns die 17. Userin, die sich angemeldet hat. Und ja, mittlerweile ist das ein Millionenunternehmen und sie ist natürlich super bekannt.
Wie kannst du heute deine Aufgabe bei Not Just a Label beschreiben? Was machst du noch?
Das ist schwierig, das ist gerade ein schwieriges Thema, weil ich habe vor 6 Jahren habe ich mich entschieden, von London nach LA zu ziehen, und das war mehr eine Lebensentscheidung, also eine Lifestyle-Entscheidung, und dadurch habe ich mich ein bisschen von der Modeindustrie auch distanziert, und wir haben dann dort auch weitere Investoren gefunden, und deswegen ist Not Just the Label speziell durch Covid auch ein, sagen wir mal, 100% digitales Unternehmen geworden. Und ja, und da muss ich ganz ehrlich sein, also Google Analytics und Tag Manager und Shopify, das interessiert mich halt ein bisschen weniger. Mhm. Also ich bin, ja, ich bin der Experte im Community Building oder eine neue Marke oder Idee umzusetzen. Und jetzt ist das Unternehmen halt irgendwo, wo es auf Autopilot ist. Und ja, zum Glück habe ich ein gutes Team.
Du hast aber ein anderes Projekt gerade am Start, wo du, glaube ich, sehr involviert bist, oder? Das heißt Iron. Erzähl uns einmal kurz, was du dir da ausgedacht hast.
Ja, das ist eben, das ist genau, wo Not Just the Label halt 2008 bis 2012 war. Und das ist jetzt nochmal zu erleben, ist schon toll. Und speziell, weil ich jetzt genau weiß, ich kann diese Fehler, die ich damals gemacht habe, ziemlich gut umgehen. Aber ich, während Covid habe ich mir gedacht, das bringt nichts, in einem teuren Haus in Malibu zu sitzen und die Strände nicht benutzen zu dürfen. Also die waren damals sogar zu. Und dann habe ich eine Partnerschaft mit Airstream lanciert. Airstream sind diese ikonischen Wohnwagen, die es seit den 50ern in Amerika gibt. Das sind so diese Aluminium-Ausschauen,
ja, oder die.
Genau. Ja. Und dann habe ich gedacht, der Traum für wahrscheinlich jeden Europäer ist schon mal durch Amerika so einen Roadtrip zu machen. Und ich habe das zwar oft gemacht, aber es waren nie mehr als 2-3 Stunden durch die Wüste oder durch die Berge. Und dann habe ich gedacht, was wäre, wenn ich jetzt einfach so einen Airstream herhole, und ich kann sowieso digital alles machen. Also ich muss nicht in einem Büro sein. Und ja, und dann hat diese Reise begonnen. Und da einer der ausschlaggebenden Punkte war, ich bin in den Jahren davor schon sehr in dieses Western Riding, also die Reitkultur im amerikanischen Westen, mit dem habe ich mich mehr befasst und habe dann eine Einladung bekommen, von einem ganz bekannten Rodeo Cowboy zu lernen, und der war damals 84 und hat mich auf seine Ranch in Texas eingeladen, und da bin ich hin, und ja, und dann ist halt aus diesem relativen kurzen Trip bin ich dann ein Jahr on the road geworden, und ich bin dann durch 30 US-Staaten und habe praktisch ja in 30 US-Staaten gelebt und bin mit diesem Wohnwagen, entweder war ich in kompletter Wildnis oder ich war auf Pferderanchen, das war so meine Unterkunft, und dann habe ich eben diese Kultur kennengelernt und das Handwerk, das dahinter ist, also nicht nur das Handwerk der Native Indians, ich weiß nicht, wie man das jetzt politisch korrekt auf Deutsch sagen darf, aber in Englisch ist es Native Indians oder Native Americans.
Und lass uns dabei, dann kann man nichts falsch machen.
Die Kunst und der Schmuck und die Keramik rund um das, und dann natürlich, was dann die mexikanische, spanische und europäische Kultur gebracht haben, also die Pferdesattel, die Hüte, die Outfits und so weiter.
Hast du da viel Neues kennengelernt auf der Reise? Hast du gewusst, so, dass außerhalb der großen Städte so was noch so stark gibt, das Handwerk? Oder war das für dich auch fast eine Reise zu etwas unbekannt?
Nein, das war total unbekannt für mich, weil als Europäer kennen wir halt die Amerika meistens durch New York, Miami, vielleicht LA, San Francisco. Also man kennt ja die großen Städte, aber nicht, was dazwischen ist. Und dann, und dann natürlich diese weitläufige Natur, speziell westlich von den Rocky Mountains, wo man einfach für einen Tag kein Mensch, kein Auto sieht, und dann kommt man halt in so ein Dorf, wo wirklich alles noch per Hand gemacht wird. Und die Idee war dann eben, dass die Situation eigentlich die gleiche ist wie damals 2008, die jungen Modedesigner, die ihr Handwerk konnten, aber keine Verkaufs- und Showcasing-Plattform hatten. Und genau das Gleiche wende ich jetzt an diesen Bereich an, und das Einzige, was ich diesmal anders mache, ist, dass wir nicht mit einer digitalen Plattform starten, sondern mit einer physischen. Das heißt, ich habe eine neue Art von Rodeo-Event lanciert in LA, Und ja, und die passieren jetzt jeden zweiten Monat. Und ja, beim letzten waren über 400 Leute Stars und Sternchen aus Hollywood. Und das ist jetzt so zum coolsten Event in LA gerade geworden.
Jetzt, wenn man sich so die Wild West Welt so herholt oder vorstellt, die Cowboys, dann denkt man eigentlich irgendwie Freiheit. So stellt man sich das vor. Du lebst du das auch so? Fühlst du dich da frei, wenn du deine Veranstaltungen machst? Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut, das schaut ja auch modisch wahnsinnig interessant aus, muss ich ehrlich sagen. Ist das für dich auch so ein bisschen Freiheit, was du da erlebst?
Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Ist das für dich auch so ein bisschen Freiheit, was du da erlebst?
Ja, ich glaube, dass das amerikanische Westen, also dieser unabhängige Spirit, also das ist schon etwas, was mich fasziniert. Und ich glaube auch durch diese Reise, also ich habe auch Leute kennengelernt, die permanent in ihrem Wohnwagen oder was auch immer leben. Und die haben gesagt, wenn man sich mal an dieses Gefühl gewöhnt, dann ist es ganz schwer zurückzukommen. Das ist sicher ein ausschlaggebender Punkt. Und dann natürlich, ja, in Amerika sind die Sachen einfach ein bisschen einfacher.
Ist das für dich auch, Mina, so gewesen, dass nach dem Corona-Jahr, das du ja wahnsinnig genutzt hast und nicht verkackelt hast, wie wir Südtiroler sagen, dass es wieder schwierig ist, so im Alltag anzudocken? Oder bist du eigentlich seither gar nie mehr wirklich aus deinem Trailer sozusagen ausgestiegen?
Ja, man steigt nicht mehr aus, also im mentalen Sinne. Also das ist, ich glaube, was halt die heutige Gesellschaft überhaupt nicht mehr kennt, ist einfach, wie viel, und das klingt jetzt esoterisch, aber wie viel da die Natur eigentlich gibt und wie perfekt die Natur ist. Und dann, wenn man sich auch vom eigenen Footprint bewusst ist, also speziell, wenn man ein Jahr halt so lebt und man merkt dann, okay, was braucht am meisten Wasser, wo kriege ich meinen Strom her, wie viel Solarenergie brauche ich, damit ich die nächsten zwei Nächte noch schaffe. Also ich habe zwar einen absoluten Luxuswohnwagen, der über 10 Meter lang ist, aber trotzdem, ja, man wird sich da ziemlich schnell bewusst, wie wir Menschen uns auf der Welt bewegen und ja, das ist ganz schwer zurückzukommen. Ganz schwer.
Stefan, wenn man dir so zuhört, das klingt ja schon nach Abenteuer, nachdem sich ja viele verinszenen. Irgendwie, du hast ja davor gesagt, auch die ganze Tech-Welt, deiner Meinung nach, geht ein wenig zurück, es geht wieder mehr auf den Austausch. Aber eins ist, von denen zu träumen oder es gern zu tun, und etwas anderes ist einfach zu sagen, schau, ich tue das, ich probiere das. War das bei dir allem schon so, immer mit 15 Militärausbildung in, wo war es, in Venedig? Mhm. Also bist du so einfach so ein Typ, der sich einfach in ihn schmeißt?
Ja, also ich meine, es ist nicht meine Rolle, Leute zum Umdenken zu bewegen, aber zugleich für mich ist es einfach extrem einfach, die Meinungen anderer Personen fast zu ignorieren. Also es interessiert mich nicht, was andere Leute denken. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, was ich entwickelt habe oder ob ich mit dem geboren bin. Oder ich habe vor kurzem irgendwo ein Sprichwort gelesen, dass man viel aus der Angst macht, irgendwo in der Durchschnittlichkeit vergessen zu werden. Das war der Ranger.
Er wollte jetzt auch nicht vergessen werden. Ja. Jetzt hat er sich gerade noch mal gemeldet. Eingeklinkt.
Für mich, ich habe halt ziemlich früh gemerkt, dass es bringt nichts, auf andere Leute zu warten. Und ich glaube, dass wenn einem das bewusst ist, und wahrscheinlich alle Südtiroler sind sich dem bewusst, weil in dem sind wir Weltmeister da, einfach Leuten zu sagen, so kehrt sich so nicht so und nicht aus der Fahrbahn irgendwie auszuschweifen. Ich glaube, das ist halt, wenn man das nicht hat, dann öffnet sich einem die Welt. Und ich denke mal, das Leben ist so viel zu kurz, also ich habe noch so viele Sachen, die ich machen will. Und dann denke ich mal, es ist schade, wenn man die Sachen halt nicht macht, die Möglichkeiten, die wir eigentlich alle haben.
Du hast davor gesagt, Stefan, du hast die erste Erfahrung gehabt mit Nachester Label und hast noch eigentlich die Plattform ja schon gehabt oder schon gewusst, wie das funktioniert, und hast auch schon die Fehler gemacht gehabt. Hat das sehr geholfen, dass beim zweiten Mal, dass es einfach schneller oder unkomplizierter geht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist, ich weiß nicht, Ich habe die Marke Iron, also davor habe ich das irgendwie, diese Rodeo-Events haben meinen Namen getragen, das hat einfach Stephens Friday Night Rodeo geheißen und ich habe die Marke Iron eigentlich erst im November lanciert. Also ja, Ende Oktober sind wir mit Instagram gestartet und ja, und jetzt ist innerhalb von 2 Monaten ja, ist diese Marke explodiert. Also von dem her, wenn man weiß, wie es geht und wenn man weiß, wie man gewisse Sachen umgeht, dann geht es relativ schnell. Und das merke ich jetzt auch, also speziell Kalifornien ist ja bekannt für diese Serial Entrepreneurship. Also viele Leute kriegen ja oft erst Investment, weil wenn sie ihre zweite oder dritte Firma lancieren und jetzt weiß ich ja, wieso.
Du hast vorhin auch erzählt, wie viel Arbeit das geheißen hat. Man sieht es vielleicht nach außen hin nicht oder die Bilder transportieren es auch nicht allem, weil die schauen ja aus, als wäre alles sehr einfach. Ich glaube, es ist da sogar an deiner Gesundheit gegangen, oder? Zeitweise war deswegen auch der Wechsel aus London nach Amerika.
Ja, also man ist immer an der Grenze des Burnouts. Also wie du sagst, die Leute checken einfach nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis man das eigentlich sieht. Und in den Wochen vor dem großen Produktlaunch auf Not Just the Label oder jetzt Iron seit 2 Monaten mache ich eigentlich nichts anderes als, ich glaube, da bin ich ja sicher 20 Stunden am Tag dran und liege im Bett und design noch Geschichten und beantworte noch E-Mails und das geht halt permanent weiter und es geht auch nicht anders. Also das ist die einzige Möglichkeit, um was zu schaffen es ist lustig, weil ich vor einem Monat an einer Universität in LA eine Vorlesung gehalten und dann war noch ein zweiter, viel älterer Herr, der auch schon mehrere Firmen gegründet hat und der war so speziell um die Jahrtausendwende in Silicon Valley ziemlich bekannt. Und dann hat er gesagt, ja, wenn er immer 100 Leute vor sich hat, dann fragt er zuerst mal, das sind 100 Leute, die alle gern Unternehmer oder Startup-Unternehmer werden wollen. Dann sagt er immer, sie sollen alle aufstehen und dann lässt er alle die, die Familie haben, hinsetzen. Und dann lässt er alle die, die ein Darlehen oder ein Haus gekauft haben oder eine Hypothek haben, hinsetzen. Und dann lässt er alle die, die eine Freundin haben oder verheiratet sind, hinsetzen. Und am Ende hat er gesagt, da stehen meistens nur mehr 3. Und dann fragt er, wer von euch hat am meisten Geld? Und das ist leider die Wahrheit. Also es ist, und nicht, dass ich jetzt irgendwie viel Geld habe, aber ich weiß, wie ich mit dem jetzt umgehe. Und im Endeffekt geht es darum, ja, es ist einfach hart. Es ist eine harte Auslese und.
Das wird heißen, jetzt bei dem Beispiel warst du noch gestanden, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich war sicher einer von den 3 gewesen. Mhm. Und bei mir sind auch viele Beziehungen zu Bruch gegangen.
Weil du einfach so drin warst,
weil
oder?
Es geht nicht anders. Und das ist einfach der Preis, den man zahlt. Und natürlich die glamouröse Seite, wenn man sich dann so Geschichten oder Filme anschaut über das Unternehmen und da werden die ersten 20 Jahre, die so hart sind, die werden innerhalb von 5 Minuten erzählt, ja, dann glauben halt viele, dass das eigentlich jeder schaffen kann.
Ich glaube, die Natur, Stefan, ist dir auch ganz, ganz wichtig. Auch mit der Grund, warum du da lebst, wo du jetzt lebst, oder? Du warst ja auch, oder bist vielleicht auch ein Naturenführer. Was gibt dir das, ist draußen sein?
Ich weiß nicht, wie das... Ich glaube, es ist mehr so eine Flucht vor den Menschen, als die, weil die Natur gibt es eigentlich überall. Aber was mich wirklich fasziniert, ist halt Natur, die unberührt ist. Und deswegen treibt mich das halt da in den Alpen mehr in die Höhe. Und dann halt in Amerika, da gibt es zum Glück ja noch Landstriche, die nicht viele Menschen betreten haben. Und das finde ich halt extrem spannend.
Wir haben uns ja vorab gehört, Stefan, dort hast du zu mir gesagt, in Amerika, dort findest du wirklich noch Unberührtheit. In Südtirol ist es gar nicht mehr so leicht. Wie blickst denn du jetzt mit deinem Abstand? Du kommst einmal das Jahr her, nicht jetzt bist du gerade einmal da, deswegen hören wir uns da jetzt auch für den Podcast. Aber wie siehst du Südtirol, die Entwicklung von Land?
Ich könnte ein Skitouren-Beispiel bringen. Also ich glaube, jeder in Südtirol weiß, wie man eine Skitour da macht. Man kann mit den Ski neben der Piste aufwerfen Gipfel und dann oben noch gut essen und dann Wein trinken und dann bei Sonnenuntergang wieder runterfahren. Und In Amerika, wo wir Skitouren gehen, da müssen wir erst schauen, wie wir über den Fluss kommen und dann dort weiter mit den Wanderschuhen. Manchmal muss man mit dem Jeep erst bis hin zum Schnee kommen und dann ist man halt in einem Gebiet, wo es keinen Empfang gibt und ja, und effektiv Bärenspray und ja, und andere Gefahren auf uns lauern. Also so sind halt die eklatanten Unterschiede. Und ja, was man in Südtirol halt momentan sieht, ist halt diese Überbevölkerung und der Massentourismus, was der für ja, Schäden anrichtet. Und das tut einem halt leid zu sehen, speziell wenn ich halt nicht so oft da bin.
Du bist in Meran aufgewachsen, mhm. oder? Was ist so noch ein Ort, wenn du einmal da bist, wo du dort gern hingehst?
Also ja, von wo wir wohnen, einfach in die Altstadt nach Meran untergehen, das ist glaube ich so der Klassiker. Und dann bin ich halt oft oben in Hafling, Meran 2000, in der Gegend bin ich oft unterwegs. Das ist so der Hausberg.
Du hast ja ganz am Anfang auch gesagt oder davor gesagt, die Südtiroler sind nicht so schlecht darin, in die anderen zu sagen, wie etwas Design hat oder so muss man es machen. Ist das so mit der Grund, warum sich Stefan weggezogen hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, das hat viele andere, speziell kreative Menschen vor mir oder auch jetzt nach mir betroffen, dass halt, man muss halt oft in die Welt und nicht, dass es in gewissen Orten besser ist als da, aber ich glaube, dass man halt in Südtirol in einem Umfeld lebt, wo man sehr komfortabel auch sagen kann, ich muss gar nichts Neues machen oder Südtirol braucht nichts Neues und ich kann mich da zurücklehnen und das Leben ist eigentlich sehr, sehr, wie sagt man, schon vorausgeplant und ja, und wenn man mehr will, dann glaube ich, wird die Luft sehr, sehr dünn.
Wenn du Geld in die Hand gedruckt kriegst und jemand sagt, Stefan, damit kannst du irgendein Projekt in Südtirol umsetzen, gäbe es da etwas, was dir vorschwebert, wo du sagst, das könnte ich mir da vorstellen, was da herpasst?
Boah, es gibt so viel, wo ich mir auch denke, ich habe das Gespräch erst gestern mit wem gehabt, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich in Südtirol leben würde, ich meine, es gibt auch so viele interessante Konzepte, die es jetzt schon in, egal welche Stadt oder welches Land auf der Welt gibt und dass man sich auch solche Konzepte herholen kann und dann, was ich momentan in Südtirol auch super spannend finde, ist, dass da gibt es jetzt auch eine super Szene, die im Sinne von der Gastronomie, auch Hotellerie, einfach zurück zu den Wurzeln geht, also da habe ich jetzt Hotelprojekte und Restaurantprojekte in Lana, Bozen, Meran gesehen, die schon sehr interessant sein. Ja, also ich glaube, dass da sicher was Spannendes momentan in Südtirol passiert und deswegen haben wir die Brigitte Niedermeyer und die ja dieses Konzept Wanderer Südtirol lanciert und das ist so ein bisschen eine kleine Gruppe von Südtirolern, die auf der Welt im kreativen Bereich sehr erfolgreich sind und dann wir treffen uns einmal im Jahr und laden dann auch die Südtiroler Künstler und interessante Leute ein und da gibt es immer einen regen Austausch.
So ein kleines Südstern-Pendant kann man sagen, oder? Wie gefällt dir der Gedanke des Vernetzens von Menschen, die eben in dem Bereich tätig sind?
Ich finde es wichtig, also speziell wenn es in einem kuratierten Umfeld gemacht wird, dann kann es sehr, sehr, sehr wirkungsvoll sein. Also zum Beispiel, man sagt allem, dass in die Großstädte der Welt unterscheiden sich, weil zum Beispiel in New York ist der wahre Wert ist das Geld in New York und dann in LA sagt man oft, dass der wahre Wert sind die Connections. Das heißt, wenn ich jemand vorstellen kann und die zwei können dann zusammen ein Projekt starten oder zusammen erfolgreich sein, dann hat das auch einen positiven Wert, der sich bei mir auswirkt. Und deswegen glaube ich, sind so Netzwerke extrem wichtig.
Du hast jetzt gerade von Wanderer erzählt. Wanderer ist der Name auch, man wandert herum oder kann man sich das so vorstellen?
Ja, absolut. Also das sind halt die Leute, die dabei sind, sind alles Wanderer in dem Sinne. Also wir haben alle das irgendwas gesucht und wahrscheinlich auch gefunden und jetzt eben mit dem Projekt werden wir dann auch wieder was zurückgeben.
Und etwas gesucht und etwas gefunden, glaube ich, kann man auch zu den Rangers sagen, oder? Da erzählen wir wie in die Geschichte, wie du zu den Hund campest. Ist ein ganz spezieller Hund. Der darf sogar fliegen.
Ja, der darf sogar fliegen. Ich bin in London, habe ich angefangen, da hat ein bekannter Komiker, der heißt Ricky Gervais, der hat ein neues karitatives Projekt gestartet, weil er draufgekommen ist, dass ganz viele Hunde es nicht ins Tierheim schaffen, speziell die Hunde, die halt aus diesen Hundekämpfen und von Gangs und Drogendealern eingesammelt werden. Das heißt, wir haben da mit der Polizei direkt gearbeitet und die Hunde haben dann eine Rehabilitation mit Training bekommen und die haben dann mit gewissen Leuten wie mit mir dann 24 Stunden eigentlich leben müssen. Und die Hunde sind dann mit mir in die Wohnung und die sind mit mir ins Büro und die sind mit mir in Meetings gegangen. Die haben immer so ein blaues T-Shirt getragen, I need a home. Und das war dann recht erfolgreich. Also ich habe 14 Hunde über 3 Jahre gehabt und 12 davon haben sie auf einem Bauernhof oder irgendeine große Villa außerhalb von England, also London, geschafft. Und ja, und dann bin ich eben diesen Hunderassen näher gekommen, die Polizei halt verwendet. Und eins ist der DDR-Schäferhund oder der tschechische Schäferhund und das andere ist der belgische Schäferhund. Und während Covid habe ich mir gedacht, jetzt habe ich keine Ausrede, ich lebe in Malibu, umgeben von Natur und sitze eigentlich nur daheim. Und und da habe ich mich dann entschlossen, einen Schäferhund zu holen und die, weil es halt keine Haustiere sind, die kommen halt mit diesem Vertrag, den man praktisch unterschreibt, dass man halt das Schutzhundtraining mit denen durchführt. Und das ist dann eigentlich genau das Training, das die Polizeihunde und die Hunde für die Armee und so weiter machen. Und das mache ich jetzt fast jedes Wochenende. An einem Tag trainieren wir halt diese Hunde und der Ranger ist mein persönlicher Hund. Und ja.
Er ist jetzt 3 Jahre, oder?
Ja.
Und wie findet er Südtirol so?
Da? Der war schon 3-mal da. Also eben durch seine Ausbildung kann er praktisch auf jedes amerikanische öffentliche Gebäude und Flugzeuge gehören dazu. Und deswegen kann er mit mir immer herfliegen. Und ja, das ist das dritte Mal, dass er da ist.
Er ist sehr brav. Er hat 2 gute Land gekriegt, oder? Ja. Und die sind laut eins da richtig in Ruhe reden. Stefan, jetzt machen wir noch eine kleine, kurze Fragerunde.
Okay.
Hast du je ernsthaft darüber nachgedacht, nach Südtirol zurückzukommen?
Ich habe es letztes Jahr probiert, war für 2 Monate da und dann habe ich wieder nach Kalifornien gehen müssen. Also na, ja.
Kurzer Nachhaken, was war das Herausfordernde?
Ich habe die Natur gebraucht, ich habe schon am Iron Business Plan gearbeitet, also irgendwie ich muss wieder um mich und habe da Ideen gehabt für wie das Projekt dann weitergeht. Also wir wollen eine große Ranch kaufen, wo man dann auch übernachten kann und so weiter. Also das geht alles da nicht. Ja.
Fühlt sich das, was du beruflich machst, wie Arbeit an?
Der Grundgedanke nie. Also es darf sich nicht wie Arbeit anfühlen, aber die Projekte werden dann ziemlich schnell sehr groß und dann wird es schon eine Arbeit. Ja.
Was ist das beste Buch, was du gelesen hast?
Ich lese nicht viel, das muss ich echt zugeben. Also ich habe einfach keine Zeit zu lesen. Ich erlebe so viel und ja.
Hörst du Podcasts?
Nein, auch nicht. Genau aus dem gleichen Grund.
Welches Kleidungsstück sollte jeder haben?
Keine Ahnung. Also,
ich finde noch, Heint, ich brauche auch so ein Hemd.
So ein Wollhemd.
Ja, das hat einen coolen Style.
Ja, das ist ein Cowboy-Hemd. Ja.
Du hast davor gesagt, die Südtiroler denken allem, sie haben nicht so viel mit Mode am Hut. Aber du musst da auf den Berg gehen, um ständig die neuesten Kleidungen zu sehen. Jetzt außerhalb von Outdoor-Bereich, wo die Südtiroler, glaube ich, wirklich stark sind. Gibt es einen Südtiroler oder Südtirolerin, dessen oder deren Stil du gut findest?
Stilmäßig kann ich mich jetzt nicht äußern, aber ich finde, es gibt ein paar ganz coole Designer, die ganz coole Sachen machen in Südtirol und das finde ich schon toll. Also es sind einige, die auch alte Südtiroler Styles, ob es jetzt Mode ist oder Accessoires, neu interpretieren und das finde ich schon spannend.
Wofür bist du dankbar?
Mein Ehrgeiz.
Was sagst du deinem jüngeren Ich aus der Sicht von Heint?
Ich darf wahrscheinlich meine 20 Jahre nicht in Bars und Clubs und Cafés verschwenden. Ja.
Wo ist Heimat für dich?
Kalifornien.
Und da, wo der Koffer ist, oder?
Ja,
Hast du ein Lebensmotto?
Nicht wirklich, aber halt ich versuche halt allem die Regeln zu brechen oder zumindest zu hinterfragen.
Danke Stefan fürs Gespräch und an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.